Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
1928 wurde es eröffnet, das Haus Vaterland in Berlin. Ein viel kritisierter und viel besuchter Vergnügungsort, eine Mischung aus Varieté, Erlebnisgastronomie und Themenpark. Peter Lohberger weiß mehr.
Da haben Sie also das berühmte Haus Vaterland, das Haus der Nation, das Paradies in unserer Asphaltwüste. Bei uns brauchen Sie keine Weltreise, bei uns gibt's alle Länder auf einen Haufen. Hier kriegen Sie die ganze verrückte Welt Franco-Haus geliefert.
So preist der Schauspieler Kurt Fuß, begleitet von der Haus-Vaterland-Kapelle, eben dieses Haus-Vaterland an. Die Aufnahme dürfte vor 1933 entstanden sein, denn Kurt Fuß bekam unter den Nazis Berufsverbot. Das von der jüdischen Unternehmerfamilie Kempinski betriebene Etablissement wurde arisiert. Am Konzept wurde nichts verändert. Das Haus Vaterland war da gerade mal 5 Jahre alt. Eine Spektakelmaschine, schrill, laut, bunt und relativ günstig.
Hier steigt alle halbe Stunde ein Gewitter am Rhein, das sich gewaschen hat.
Ja, wunderbar, die Sonne scheint wieder.
Ja, und alles ohne extra Antrieb.
Das Highlight waren die sogenannten Rheinterrassen. Also das war das größte Lokal innerhalb des Hauses Vaterlands, bei der eben dann zusätzlich noch so ein stündliches Gewitter inszeniert wurde. Und das war eigentlich das, wofür das Haus Vaterland am berühmtesten war.
Erklärt Daniel Morat. Er forscht an der Freien Uni Berlin zur Kultur der Zwischenkriegszeit. Das Haus Vaterland war typisch für diese Ära. Es war state of the art und riesig. Das integrierte Kino hatte 1400 Plätze, eines der Cafés 2500. Das Programm musste entsprechend Publikum bringen.
Grundsätzlich ist es ja eben so, dass diese Idee, was man heute eben Erlebnisgastronomie nennen würde, in der Kombination bestand aus dem gastronomischen Angebot, einem Musik- und Revue-Theater-Angebot und eben auch so einem Kulissentheater. Also es gab ja mehrere Restaurants, die eben unterschiedliche, ja, regionale Zuordnungen hatten.
Und zwar nicht nur zu deutschen Regionen. Es gab auch einen Wiener Heurigen, eine spanische Bodega, ein ungarisches Lokal, auch ein türkisches Café, eine japanische Teestube und mehr. Inszenierung und Authentizität gingen dabei fließend ineinander über. Auch das Musikangebot variierte.
Ja, sehen Sie, mit einem Wupptisch sind wir in Spanien. Die echte Bodega mit dem echten spanischen Sänger.
Aha, das merkt man gleich, dass dieser echte Madrider ist.
Aber klar, Mensch, der Junge ist ein Don. Na, das hören Sie doch. Don Alfonso di Rajmones. Der Alfons aus der Suarezstraße.
Es gab eigentlich alles. Also es gab durchaus zeitgenössisch und modernen Jazz. In diesem Kontext sind eben auch wirklich ganz zeitgenössische, moderne Jazzbands aufgetreten. Zum Teil eben auch schwarze Musiker. Sidney Bechet, der ist zum Beispiel im Haus Vaterland aufgetreten. Auf der anderen Seite aber durchaus auch das, was wir heute als eben deutsche Schlager oder so bezeichnen würden. Und dann auch sowas, was wir heute mit in Anführungszeichen Heimatmusik benennen würden.
Vanessa Konze von der Universität Eichstätt hat dem Haus Vaterland ein ganzes Buch gewidmet. Der Name ging übrigens auf ein Café Vaterland am selben Ort zurück. Damals war das Konzept im Kontext der neuen Weltstadt Berlin zu sehen.
Die Idee, dass Berlin eine Weltstadt ist, dieses Weltstadtsein äußert sich auch darin, dass sich sozusagen in der Vergnügungskultur die Welt irgendwie spiegelt. Und das war ja eigentlich eine der zentralen Ideen auch des Hauses Vaterland, dass man da sozusagen in diesem Vergnügungskomplex so eine Art virtuelle Weltreise unternehmen konnte.
Dem gebildeten Bürgertum waren solche Inszenierungen suspekt.
Der materielle Kern dieses Programms waren 16 Tanzgirls, die über 5 volle Stunden als Burm und Madeln, als Weinreben, als Boleros, als Neapolitanerinnen tänzelten, Liedchen herunterleierten, zwischen den Tischen von den vaterländischen Gästen ins Fleisch gezwickt wurden und ein vormittags auch noch von langwierigen Tanzproben erfülltes, tatsächlich grauenvolles Leben führten.
Schreibt die Schauspielerin und Schriftstellerin Inge von Wangenheim in ihrem Buch »Mein Haus Vaterland – Erinnerungen einer jungen Frau«. Das Buch erschien 1950. übrigens im selben DDR-Verlag wie die Werke Bert Brechts.
Niemand von diesen Kabarettisten, Brettelkünstlern, Texteschreibern und Initiatoren hatte einen Zweifel daran, dass er sich und sein Talent verkaufte. Aber auch niemand von ihnen hielt dies für ungesund oder schädlich. So wie es die Girls für selbstverständlich hielten, in ein paar jungen Jahren den Rahmen abzuschöpfen.
Im Haus Vaterland wurde gern passendes ausländisches Personal beschäftigt. Die Mehrheit musste sich jedoch verkleiden, ganz im Sinne von Travestie und Revue-Theater. Was man heute als exotistische Cultural Appropriation geißeln würde, galt damals als ein sehr progressives Angebot. Für eine Mark kam rein, wer wollte. Es gab keinen weiteren Konsumationszwang. Dafür aber preiswerte Speisen ab 50 Pfennig. Als man auch tagsüber öffnete, wurden Frauen als Zielgruppe besonders angesprochen, dem freien Zeitgeist der Weimarer Republik entsprechend. Viele waren berufstätig und gewannen zunehmend neue Freiheiten. Zumindest in der Stadt konnten Frauen ohne männliche Begleitung unterwegs sein und tanzen gehen.
Und dazu gehört eben auch unter anderem das Angebot einer Kinderbetreuung.
Kernzielgruppe waren die kleinen Angestellten. Für höhere Schichten wurde Hummer und Champagner bereitgehalten. Selbst der Luxus diente als Spektakel für alle. Auch wer nur als Zaungast beim gehobenen Genuss zuschaute, nahm daran teil. Im Haus Vaterland gehörte das Publikum mit zur Inszenierung. Heute würde man es immersiv nennen.